dass jemand einen Elfmeter zeigt, fünf Spieler reden auf den einen und dann überlegt, dass sich anders. Also eigentlich war es keiner.
Ja, komm, du hast mir das doch gut erklärt. Nee, dann lass mal weiterlaufen, wa? Ja, weiß ich nicht. Also, verstehe ich nicht.
So, damit herzlich willkommen zurück bei Alp die Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Diesmal sind wir in Folge Nummer 34. Das ist eine kleine Sonderfolge und sie trägt den Namen Der Fall Zweier. Ja, ja, erstmal herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen auch Philipp.
Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite nochmal. Ja, wie kommt es denn zu so einer Sonderfolge? Also ich glaube, die Spannung können wir rausnehmen. Wir haben jetzt den lieben Herr Zweier nicht hier sitzen.
Leider nicht, obwohl das natürlich eine interessante Idee wäre, das mal anzustoßen, ob wir nicht da nochmal mit ihm drüber sprechen könnten. Also wir sind da auf jeden Fall für Gespräche offen, Felix, falls du das hörst, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber ja, Herr Zweier ist leider nicht bei uns, aber trotzdem vielleicht, wie kommt es zu dieser Sonderfolge? Normalerweise reden wir in unserem Podcast ja über Radsport und Studium, wie es der Name schon sagt, unglaublicherweise. Aber das sind natürlich nicht die einzigen beiden Dinge, mit denen wir unser Leben verbringen. Und ich habe es auch, glaube ich, in diesem Podcast schon ein paar Mal angesprochen. Ich bin auch noch im Hobby Fußballschiedsrichter, bin da auch viel unterwegs, jetzt hier gerade auch im Gebiet rund um Bremen. Und da ignoriert man natürlich alles, was da zu dem Thema passiert, nicht vollkommen. Und es ist einfach in den letzten Wochen etwas Großes passiert, eben um diese Person, Felix Zweier, die wir nicht ganz ignorieren möchten. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon so eine Plattform wie unseren Podcast haben, sollte man da auch irgendwie drüber sprechen. Und deswegen legen wir jetzt eine Sonderfolge ein. Falls ihr euch nicht, also absolut nicht, für Fußball und Schiedsrichterei und sowas interessiert, euch zwingt natürlich niemand, diese Folge anzuhören. Beim nächsten Mal geht es auch ganz bestimmt wieder um Radsport. Wir werden kein Fußball-Podcast, das ist nur eine einmalige Stippvisite ins Fußballland sozusagen.
Ja, und ich denke, es ist trotzdem vielleicht ganz spannend zu hören, da es hier nicht nur direkt um dieses Fußballding geht, sondern diesen Vorfall oder generell dieses Thema überschreitet dann halt auch diese sportliche Grenze hinein in halt auch einfach das Privatleben und in das Personelle der einzelnen Personen, der betreffenden Personen. Dann gibt es die großen Themen, Fans, Fangruppen, dann
auch allgemein das Thema Verhalten gegenüber, genau, Schiedsrichtern, Sportart unabhängig.
Genau, dann halt die Fans, diese Gewaltbereitschaft im Fußball ist ja auch immer ein Riesenthema und so, und die Emotionen, die Leidenschaft, die halt auch in der ganzen Sache mit drinsteckt. Ich denke, das ist einfach mal ganz, ganz spannend zu hören, aus der Sichtweise, wie Vincent das erklärt, er ist ja selber Schiedsrichter, wie er gesagt hatte. Ich kann da nicht so viel mit drüber reden, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Witzig ist immer, also um jetzt vielleicht mal so die, vielleicht so eine kleine personelle Kurve zu kriegen, eine persönliche Kurve. Immer wenn ich Highlights gucke, also ich gucke ganz gern die Sportschau, und wenn ich dann so sportliche Sachen sehe, vor allem die Fußballsachen, dann kommt direkt mein Handy raus und ich ticker Vincent an, ja, hast du das gesehen hier, Spiel so und so, wie würdest du denn das werten? Und dann haben wir halt wirklich so eine kleine Konversation über dieses, ja, über so Schiedsrichterentscheidungen. Und ich finde, das ist halt super hilfreich. Dann kann man das halt auch einfach aus anderen Sachen sehen und viel besser verstehen. Von daher bin ich gespannt, was du zu erzählen hast und was du uns hier über diesen Fall erzählst.
Ja, wir sprechen tatsächlich relativ oft über Schiedsrichterentscheidungen. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ist das tatsächlich so. Ja, wir können ja mal in den Fall, um den es hier geht, einsteigen. Wenn man das jetzt ein bisschen episch erzählen möchte, könnte man sagen, es beginnt eigentlich alles am 4. Dezember letzten Jahres, also 2021. Da findet nämlich in Dortmund ein Fußballspiel statt, was mittlerweile anscheinend, wie ich im Nachgang dieses Spiels mitbekommen habe, als das deutsche El Clasico bezeichnet wird. Nämlich Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Natürlich, absoluter Klassiker. Wer, für alle, die es nicht mitbekommen haben, damals das Spiel endet am Ende 3:2 für Bayern München. Und das Ganze ist so hoch umstritten, denn das entscheidende Tor fällt durch einen Strafstoß. Es gab aber insgesamt 2 große strittige Elfmeterszenen. Einmal geht Marco Reus im Strafraum der Münchner zu Fall und bekommt dafür keinen Elfmeter. Einmal geht es um ein Handspiel im Strafraum der Dortmunder durch Mats Hummels. Dafür bekommen die Bayern einen Elfmeter. Und das sind eigentlich die 2 Bewertungsfragen, an denen sich in den Folgetagen und teilweise Wochen ganz Fußball-Deutschland aufgehängt hat. Denn auf einmal hatten wir nicht, wie man ja sonst immer sagt, 80 Millionen Bundestrainer, sondern 80 Millionen Bundesliga-Schiedsrichter, die alle der Meinung waren, diese Situation einwandfrei bewerten zu können. Und auch Experten im Fernsehen und Co. waren der Meinung, diese beiden Entscheidungen wären glasklar falsch. Und
Hat es diese Situation in den Doppelpass geschafft?
Ich weiß es tatsächlich nicht, da ich den Doppelpass jetzt nicht sehr rege verfolge.
Ich auch nicht, aber...
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Mario Basler da im Doppelpass irgendwie seine Meinung zu gesagt hat. Ja. Ach, jetzt wo du es sagst, ich habe tatsächlich eine Szene aus dem Doppelpass gesehen zu diesem Thema.
Ach echt, ja?
Denn wenn ich das jetzt richtig zuordne, ist Mario Basler ja im Doppelpass praktisch Stammgast.
Ist das nicht so? Nee, es ist nicht seine Show, ne?
Aber er ist da irgendwie ständig.
Ja, ja, okay.
Und es gab nach diesem Spiel, das vielleicht eine der wichtigen Dinge zu diesen beiden Entscheidungen, eine Aussage des Dortmunder Spielers Jude Bellingham, der danach gesagt hat, du gibst einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was willst du erwarten? Und dann gab es tatsächlich eine Aussage von Mario Basler, die ich so von ihm nicht erwartet hätte, wo er sagt, ja, das ist ein junger Spieler, aber sowas geht einfach gar nicht, sowas sagt man einfach nicht, gerade nicht in der Öffentlichkeit, und hat da wirklich mal auf den Bellingham eingeschossen, und das fand ich sehr, sehr stark an der Stelle, um das vielleicht gleich schon mal anzusprechen. Auf diese Manipulationsvorwürfe kommen wir später noch zu sprechen. Und Jude Bellingham wurde vom DFB-Kontrollausschuss für diese Aussage zu einer Strafe von 40.000 Euro verurteilt.
Das habe ich auch mitgekriegt. Also diese ganzen Jungspieler haben ja auch eine sehr große Reichweite auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Und sowas geht halt rum wie ein Lauffeuer. Und das hat halt, denke, jeder, der irgendwie so ein bisschen sich da so mit Fußball interessiert, hat das halt mitgekriegt. Aber das mit Mario Basler wusste ich nicht. Finde ich auf jeden Fall auch sehr stark. Und sowas ist auch wirklich wichtig, dass man dann halt so ein Gegenstatement dafür setzt. Weil... ja, ich finde, sowas sollte halt einfach nicht unkommentiert bleiben. Und sowas muss halt auch einfach nicht sein. Und ja, das ist halt auch keine sportliche Fairness, also weiß ich nicht.
Da geht's. Eben, also das nimmt auch einem Schiedsrichter so komplett die Basis weg. Also das ist ja keine sachliche Diskussion über eine Entscheidung mehr, wenn man sagt, naja, das ist ja eh manipuliert. Also zu dem Thema vielleicht gleich. Wir werden uns in diesem Podcast sehr viel auf ein Videoformat von Sky beziehen. Das nennt sich Meine Geschichte und dort hat Felix Zweier ausführlich über dieses ganze Problem gesprochen. Das Video ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen und er hat gerade zu dieser Thematik gesagt, wenn du einem Schiedsrichter seine Neutralität absprichst, hat er gesagt, das ist wie als würdest du einem Fußballtalent mal für 2 Wochen seine Füße wegnehmen. Und der kann dann jetzt halt mal nicht mehr laufen, weil das ist ja das, was ein Schiedsrichter am Ende ausmacht. Und um das jetzt vielleicht gleich mal klarzustellen zu diesen beiden Elfmeterentscheidungen, wir sind nun als Podcast blöderweise ein Audioformat und können jetzt hier nicht tiefer in die Videoanalyse der Szenen reingehen, aber wir haben uns die bevor wir hier aufgenommen haben, beide nochmal angeschaut und das ist meine Meinung und das ist auch die Meinung, die zum Beispiel Jochen Drees, der Projektleiter Videoassistent beim DFB, auch öffentlich so geäußert hat. Man kann beide Szenen auf jeden Fall vertretbar so entscheiden und man kann beide Szenen auch vertretbar in die andere Richtung entscheiden. Aber es ist eben keine dieser Entscheidungen wirklich grob falsch.
Okay. Ja, Ich denke, es wird allen, die sich da jetzt wirklich für interessieren und die Situation sehen wollen, dann kann man sich ruhig einfach das Spiel nochmal angucken. Es gibt ja ganz viele Highlight-Zusammenschnitte, die gehen 2, 3 Minuten, einfach um diese Situation zu sehen. Dann versteht man es auch besser, weil wenn man es nur hört, dann ist es immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Vielleicht, wenn man auch nicht so diese Übersicht über so ein Spielfeld und so einen Spielraum, vor allem im 16er, da spielt sich ja immer ziemlich viel ab.
Genau.
Da kriegt man dann nochmal ein besseres Gefühl dafür.
Auch hier ist übrigens die Zusammenfassung der Sportschau sehr zu empfehlen. Um nochmal ein bisschen Werbung fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen zu machen, wie wir das hier ja irgendwie öfter betreiben. Genau, und es ist vielleicht ganz interessant, der Kicker gibt übrigens Felix Zweier, dem Schiedsrichter dieses Spiels, am Ende eine Note von 5,5. Aber wie sehr man auf die Kickernoten für Schiedsrichter vertrauen kann, ich glaube, jeder, der sich mit Schiedsrichterei auskennt, weiß, dass die Antwort darauf gar nicht ist. Denn die sind alles aber nicht aussagekräftig über Schiedsrichterleistungen. Aber man sieht auf jeden Fall, in welche Richtung das Medienecho ging danach. Gut, ich habe den Namen bis jetzt irgendwie sehr effektiv vermieden, aber es geht natürlich am Ende um die Person des Schiedsrichters dieses Spiel. Felix Zweier, der ist 40 Jahre alt, arbeitet als Immobilienkaufmann und lebt und arbeitet in Berlin, pfeift für den SC Charlottenburg, ist Bundesliga-Schiedsrichter seit 2009 und war Schiedsrichter des Jahres in der Saison 2013-2014. Und was danach, also im Nachgang dieses Spiels, auch abseits dieser Aussage von Jude Bellingham mit diesem Mann passiert ist, das ist einfach ja, ich weiß nicht, ob es unvorstellbar ist, aber es ist, sowas sollte nicht passieren. Denn danach gab es einen riesigen Social Media Shitstorm. Ich muss jetzt gerade nochmal kurz was raussuchen, was ich dazu noch gespeichert hatte, was mir gerade wieder einfällt. Glücklicherweise, glaube ich, für ihn in dem Fall hat und hatte auch vorher schon Zweier selber praktisch kein Social Media. Jetzt lass mich mal kurz suchen hier.
Hat er denn jetzt welches? Also hat er sich ein
Nein,
Account gemacht?
er hatte auch damals nichts. Er meinte auch vorher schon, ihm gibt das nichts.
Ja, ist ja auch verständlich.
Eben. Ah, warte, das war ein Dings. Und ich glaube, in der Situation war es das Beste, was ihm passieren konnte, dass er da selber nichts hatte, sondern das nur immer über Ecken mitbekommen konnte.
Ja, aber was ich ganz interessant fand, du meintest, dass der Immobilienkaufmann ist. Also der Fakt an sich, dass der Immobilienkaufmann ist, ist nicht spannend, aber der hat halt einen Hauptberuf, ne? Und der macht das quasi nebenbei noch, dann Profispiele zu pfeifen. Ich meine, das müsste der nicht machen. Der macht das halt
Übrigens, wie
aus.
alle Schiedsrichter in den deutschen Profiligen.
Ja, also es ist leider nicht so, dass die Schiedsrichter das hauptberuflich machen, sondern halt, die haben eine 40, 50-Stunden-Woche und dann abends pfeifen sie noch so ein Topspiel. Und klar, es soll jetzt hier nicht eine Ausrede für Leistungen sein, aber man muss halt auch dran denken, dass die Leute noch was anderes machen, außer Fußballspiele pfeifen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Fakt, der oft vergessen wird, denn gerade in so Kommentaren zu solchen Situationen liest man dann oft, ja, wenn der das nicht sieht, dann sollte er mal seinen Beruf wechseln. Soll er jetzt nicht mehr als Immobilienkaufmann arbeiten oder was? Die
Ja.
Leute, ich glaube wirklich vielen Fans ist das nicht klar, dass die das nicht hauptberuflich machen. So, und du musst dir auch mal vorstellen, also ein Bundesligaspiel machst du ja auch mal nicht eben so. Die müssen ja auch trainieren und sich vorbereiten auf die Spiele und sowas. Und das ist ja nicht so, dass die den ganzen Tag sitzen die im Büro und dann fahren die Samstagabends mal kurz nach Dortmund und pfeifen da ein Bundesligaspiel. Also, du läufst ja auch nicht so schnell wie Erling Haaland, wenn du nicht 4, 5 Mal die Woche trainierst. Und das, also ich finde diesen eigentlichen Post gerade leider nicht, aber ich folge einer Schiedsrichter-Meme-Seite und der hat mal veröffentlicht, was für Nachrichten ihn und andere Meme-Seiten zu diesem ganzen Thema auch erreicht haben. Und da haben Leute wirklich geschrieben, also in Ausdrücken, die ich hier nicht wiederholen möchte, Zweier sollte nie wieder in der Bundesliga pfeifen und wäre so ein Idiot. Und also Idiot ist dabei jetzt meine Interpretation der Worte, die da eigentlich benutzt wurden. Also das ist wirklich unglaublich, was Leute sich denken, rausnehmen zu können wegen eines ganz normalen Fußballspiels. Es ist ja nicht mal irgendein Pokalspiel, wo es nur um dieses Spiel geht. Das ist ein ganz normales Ligaspiel gewesen. Also klar ist es sehr wichtig, wenn die beiden oberen Mannschaften gegeneinander spielen, auch gerade für die weitere Tabellensituation. Aber es ist nicht so, dass mit diesem Spiel jetzt hier irgendwie der Pokalsieg gestanden oder gefallen ist.
War das Spiel eigentlich in Dortmund oder in München?
In Dortmund.
Okay, ja gut. Also dann ist es ja nochmal ein Ticken schärfer. Ich habe gerade gelesen, Dortmund soll ja die Fan-Hochburg sein. Also da gibt es ja immer so ein Voting, welches Stadion irgendwie am krassesten sein soll, mit Stimmung und so. Also ich meine, hier in Magdeburg sagt man natürlich die MDCC-Arena. Aber
geht nichts drüber.
Geht nichts drüber. Also da kann sich Dortmund warm anziehen. Nein, Spaß. Aber also
ja, an der Stelle muss ich natürlich jetzt auch als Bremer eine Lanze fürs Weserstadion brechen.
Ja.
Also das ist natürlich eigentlich der beste Austragungsort. Nein, aber ich glaube, der Signal Iduna Park ist schon krass. Die haben ja, glaube ich, die größte Stehplatztribüne der Welt.
So weit habe ich mich jetzt nicht mit befasst,
und,
aber das kann gut sein, ja.
Also irgendwie entweder Europas oder der Welt. Es ist auf jeden Fall das kapazitätsmäßig größte Stadion in Deutschland. Da gehen ja bei Bundesligaspielen irgendwie über 80.000 rein. Das musst du dir auch erstmal klar machen. Da sitzen 80.000 Leute in so einem Stadion. Also klar, durch Corona waren bei dem Spiel nur 15.000 zugelassen. Aber wie viel sind denn 15.000 Menschen? So. Das ist auch eine ganze Menge, gerade wenn die dann auf dich einbrüllen. Aber ich glaube, die krasseste Folge dieses Spiels war das, was eben Felix Weyer dann in diesem Meine-Geschichte-Beitrag berichtet hat, nämlich, dass er irgendwann einen Brief von der Berliner Polizei bekommen hat, dass glaubwürdige Morddrohungen gegen ihn und seine Familie vorliegen. Und also seine Familie, Felix Weyer, ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Und das ist wirklich der Punkt, wo bei mir alles aussteigt. Also, wie kommt man denn auf die Idee, Kindern damit zu drohen? Also, in einer der Drohungen, die da konkret angesprochen war von Erschießen die Rede. Wie verbohrt muss man denn sein, zu drohen, Kinder zu erschießen, wegen einem Elfmeter in einem Fußballspiel?
Ja. Also, beim Fußball ist es ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur so, dass es halt so diese Fangemeinde ist, die da dran hängt, sondern viele Leute machen das halt auch, also die wetten halt Geld drauf, ne? Und Sportwetten wird immer ein größeres Thema. Und wenn dann da halt so ein Schein platzt, wegen halt vielleicht so einer wegen dem fraglichen Elfmeter, oder man hätte den Elfmeter halt gerne gehabt oder nicht gehabt, dann steckt da halt auch noch mehr Frust dahinter, und bei Geld hört ja die Freundschaft wie bekanntlich auf.
Natürlich.
Dementsprechend ist das auch ein Grund, warum man da halt sehr, sehr viel Frust aufbauen kann, und du weißt ja nicht, wie die Leute damit umgehen und wozu sie bereit sind, aber wenn halt wirklich, also wenn die Polizei sagt, dass es ernst gemeinte Sachen sind, dann sollte man sich ja wirklich fragen, ob man vielleicht
ich weiß ja gar nicht. Das ist auch wieder so eine Situation, so eine Sondersituation, wenn man wieder an diese Situation Schiedsrichter anknüpft. Also, da ist jetzt kein Bundesligaspieler, der mit seinen Millionen auf dem Konto entspannt in sein großes, gut eingezäuntes Haus fährt. So, der wohnt in einer Eigentumswohnung in Berlin-Charlottenburg. Und also, ich sag mal so, spätestens sein Arbeitsplatz ist dadurch, dass er Mitgeschäftsführer der Firma ist, in der er arbeitet, ist durchaus rauszufinden. Und das ist einfach ein Problem, mit dem sich der Fußball auch irgendwie nicht abgeben kann. Ich finde es auch schrecklich, wenn dann in diesem Nachgang dann Leute immer noch weiter auf ihn eintreten. Und ja, ich bin kein Freund seiner Entscheidungen, aber sowas geht nicht. Man muss das doch nicht immer so relativieren. Es geht einfach nicht, dass da Leuten mit dem Tod gedroht wird wegen einer Entscheidung in einem Fußballspiel. Also, er hat selber gesagt, ich habe mir hier auch zwei Zitate rausgeschrieben. Einer ist, wie gesagt, man findet eben, wenn man seinen Namen sucht, relativ schnell seine Firma, weil er da eben Mitgeschäftsführer ist und dadurch da mit seinem Namen im Impressum steht. Er hat gesagt, auf meinem dienstlichen E-Mail-Account sind zahlreiche Nachrichten eingegangen, die unvorstellbar sind, mit denen es auch sehr schwer ist, umzugehen oder sie zu ignorieren. Da fühlst du dich doch auch nirgendwo mehr sicher.
Ja. Hat er irgendwie bekannt gegeben, wie er damit jetzt weiterverfährt, ob er einen Ausstieg aus dem Profi-Schiedsrichterbereich nimmt?
Also, oder was auch, glaube ich, medial relativ groß kommuniziert wurde vom DFB, ist, er hat sich selber, Stand jetzt, eine Auszeit genommen. Das heißt, er leitet erstmal keine Spiele mehr. Er hatte noch eine Spielleitung nach dem Spiel, das war irgendwie ein internationales Spiel, irgendwie, weiß ich, Euroleague, Champions League, irgendwie sowas. Was genau, weiß ich da jetzt nicht, aber halt ein internationales Spiel. Dazu habe ich auch gleich noch ein Zitat. Und er hat sich jetzt diese Auszeit genommen, völlig selbstbestimmt, also er ist jetzt nicht gesperrt oder irgendwie sowas. Die einzige Maßnahme, die der DFB ergriffen hat, ist direkt zu sagen, er wird in der nächsten Zeit keine Spiele von Borussia Dortmund mehr leiten. Das ist aber bei solchen Situationen gang und gäbe. Dass, wenn so eine kritische Situation da ist, man erstmal keine Spiele der Mannschaft mehr bekommt. So. Also das ist jetzt auch kein großer Sonderweg. Und er hat offen gesagt, er weiß noch nicht, ob er jemals wieder Profispiele pfeifen wird. Und er hat das so gesagt, jetzt nur inhaltlich ungefähr zitiert, nicht wörtlich, er steht in einem Raum mit zwei Türen. Eine Tür bringt ihn wieder auf den Fußballplatz und allem, wofür er da gearbeitet hat und auch viel Zeit investiert hat. Und das fand ich eigentlich das Krasse an dieser Entscheidung. Nicht an dieser Entscheidung, an dieser Formulierung. Er hat gesagt, und die andere Tür führt mich in ein glückliches, erfülltes Familienleben ohne all diesen Druck. Und das ist eigentlich schon der Punkt, wo irgendwas falsch läuft, wenn sich jemand entscheiden muss zwischen einem schönen Familienleben und Fußball.
Ja.
Irgendwelche Hooligans es wieder nicht auf die Kette kriegen.
Ja, ich denke, das erwartet man halt auch einfach nicht davon, wenn man halt diesen Job oder diese, ich weiß ja gar nicht, es ist ja ein Lehrgang und der wird ja dann halt durch Weiterbildung und so, irgendwann steigt man ja halt auf. Ich glaube, das ist nichts, womit man rechnet, dass man sich dann irgendwann mal diese Frage stellen muss, ob man jetzt zum Selbstschutz sich vom Fußball distanziert. Also das kannst du dir eigentlich nicht ausmalen.
Eben, und das hat ja auch am Ende alles nicht nur Folgen auf ihn. Er hat nämlich zum Beispiel auch gesagt, das habe ich auch versucht, so gut wie wörtlich mir extra rauszuschreiben, da ging es eben darum, dass er einige Tage später dann zu diesem internationalen Spiel aufgebrochen ist. Und dann hat er gesagt, wenn man in der Tür steht und sich von der Frau verabschiedet, wie die letzten 10, 15 Jahre auch, und sie dann in Tränen ausbricht, nicht weil sie einen vermisst, sondern weil sie sich sorgt um mich und um das, was eventuell zu Hause passiert, das ist einfach schwer auszuhalten. Und ja. Ich will auch gar nicht wissen, was vielleicht das auch für Auswirkungen auf die Kinder hat. Also er hat dazu nichts erwähnt, aber stell dir mal vor, da ist jetzt ein Klassenkamerad, Kindergartenfreund, ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter seine Töchter sind, und der Vater ist Borussia Dortmund-Fan und Felix Zweier bringt die zur Schule, zum Kindergarten, was auch immer. Also das sind ja auch Situationen, die man keinem antun möchte.
Ja, stimmt schon. Ich finde auch, man kann ja auch damit argumentieren, also das ist ja nicht das erste Mal, dass er Kritik bekommen hat. Ne? Kritik gehört mit dazu, aber die Form von der Kritik, und dieses Mal war es halt einfach auch extrem und halt auch übertrieben. Und man muss ja, er musste ja trotzdem dann noch pfeifen. Ne? Also ich meine, er hatte die ganzen Sachen nicht mit der Kopf und er wird auch bei dem Dortmund-Spiel irgendwie daran gedacht haben, ja, man hat ja immer so diese Angst zu versagen oder eine falsche Entscheidung zu machen. Man überlegt sich das ja auch gut und der hat das ja auch schon mit Bedacht gemacht. Ich meine, der hat das nicht aus Spaß so gewertet.
Eben, also in der Bundesliga trifft ja keiner eine Entscheidung, boah, weil er sich das jetzt mehr so anfühlt.
Ja, deswegen, Aber der hat ja diese Entscheidung halt auch vielleicht mit dem Hinter, also mit dem Gedanken gemacht, dass er dafür halt kritisiert wird. Er hat aber auch halt unter diesem Druck die Entscheidung fällen müssen. Und ja, wie man halt wirklich dann damit umgeht. So,
das eben, und ich weiß ja nun selber, wie das schon, wie sich das anfühlt, wenn du in einer, weiß ich, Landesliga oder sowas, egal ob als Assistent an der Seitenlinie oder irgendwie selber als Schiedsrichter auf dem Platz stehst. Und jetzt sagen wir mal, du bist Assistent, hebst die Fahne, obwohl da vielleicht dann mit dem nächsten Ballkontakt ein Tor gefallen wäre, und da brüllen 15 Leute. Da wird ja manchmal schon anders. Und wenn dann 15.000 auf dich einbrüllen, das muss schon ein krankes Gefühl sein und auch ein Druck, wie du sagst, mit dem man da erstmal umgehen muss. Vielleicht als kleine Überleitung praktisch. Du hast gerade schon erwähnt, er stand schon öfter in der Kritik, und das geht immer wieder, daran knüpft er auch Bellingham an, um den Skandal rund um Robert Heutzer im Jahr 2005, der somit, glaube ich, größte Sportwettenskandal in der deutschen Geschichte. Denn Robert Heutzer war selber Schiedsrichter und hat, wie mittlerweile feststeht, ist sowohl vom DFB-Sportgericht als auch strafrechtlich geklärt, hat für Geld Fußballspiele manipuliert in Zusammenarbeit mit der Wettmafia. Und Felix Zweier war eben damals bei mindestens zwei Spielen Schiedsrichterassistent, also im Volksmund auch genannt Linienrichter, von Robert Heutzer. Und es gibt den Vorwurf, er habe im Vorfeld eines Spiels 300 Euro angenommen, um kritische Situationen für eine der beiden Mannschaften
300 Euro, Junge.
300.
Das ist ja gar nichts.
Ja, das ist, also klar ist das viel Geld, wenn du ein junger, weiß ich, was er damals war, ob er da noch, weiß ich, studiert hat oder irgendwas. Auf jeden Fall ist es für das, was die wahrscheinlich mit diesen Wetten verdient hätten, nicht viel Geld. Aber jetzt kommt der Knackpunkt an der Sache: Das ist überhaupt nicht bewiesen. Also es geht da um ein Gespräch, was Heutzer und Zweier zusammen im Heutzers Hotelzimmer hatten. Das bis dahin ist nichts Unnormales, dass man sich vorm Spiel mit seinen Assistenten bespricht. Zweier selber sagt, er hat sich, also er nennt ihn selber Robert, weil sie kannten sich halt sehr eng. Sie hätten sich da einfach getroffen und er hätte zu ihm gesagt, ja, wir wollen hier heute keinen Stress bekommen, also wenn wir nah am Tor sind, sonst im Zweifel immer wink lieber vom Tor weg. So. Das ist aber jetzt, kann ich auch mal offen sagen, ein Blick hinter die Kabinentür der Schiedsrichter, das ist jetzt wirklich keine ungewöhnliche Absprache. Dass man sagt, ey, in einer kniffligen Situation, Strafraumnähe, mach lieber vom Tor weg. So. Weil du da einfach weniger Stress kriegst. So, und jetzt kommt eben die Sache, es steht Aussage gegen Aussage. Heutzer sagt, er habe Zweier dafür 300 Euro gegeben. Zweier sagt, ihm wurde nie Geld angeboten. Es gibt keine Beweise für das eine oder das andere. Und der DFB hat selber in seinem Sportgerichtsurteil geschrieben, es gibt keine Nachweise dafür, dass Zweier irgendwie in unsportlich manipulative Entscheidungen verwickelt war.
Gab es denn irgendwie so eine Situation in dem Spiel, wo es halt relevant wurde?
Nichts.
Okay, gut.
Also in dem Spiel, um die es da geht, gab es, glaube ich, nicht mal eine, also klar gab es irgendeine Entscheidung von Heutzer, sonst hätte der ja sein Geld nicht bekommen. Aber es gab keine Entscheidung von Zweier, wo es irgendwie Anzeichen dafür gab, dass das jetzt da manipulativ wäre. Er wurde damals vom DFB-Sportgericht zwar verurteilt zu 6 Monaten Sperre, die hatte er aber dadurch, dass er während des Verfahrens keine Spiele geleitet hat, praktisch sofort abgesessen. Und der DFB hat damals auch geschrieben, dass einem weiteren Einsatz als Schiedsrichter im Leistungsfußball nichts im Wege steht. Und Felix Zweier war einer der Schiedsrichter, der diesen Skandal beim DFB überhaupt erst mit ins Rollen gebracht hat. Das heißt, er war einer der in Anführungsstrichen Kronzeugen beim DFB. Gut, am Ende ist es nicht bewiesen, was da passiert ist, aber also er ist nicht endgültig entlastet, er ist aber auch nicht bewiesenermaßen belastet. Das heißt, wir wissen es einfach nicht, und man könnte jetzt natürlich sagen, erstmal, solange wir keinen Beweis haben, geht in Deutschland weiter in die Unschuldsvermutung. Das heißt, wenn wir ihm nichts beweisen können, können wir ihm nichts unterstellen. Ich glaube, es gibt Interessen für beide Seiten, die da so eine Aussage rechtfertigen würden. Auf jeden Fall hat es auf seitdem, und 2005 ist ja nun mal 17 Jahre her, nie wieder irgendein Anzeichen dafür gegeben, dass es da Manipulationen gegeben hätte. Und ich denke, das ist einfach ein Thema, das, da muss man irgendwann mal mit abschließen. Also, es gibt in diesem Spiel kein Anzeichen dafür, dass da manipuliert wurde. Nichts. So, es gab in vorherigen Spielen keine Anzeichen dafür, dass manipuliert wurde. Kritische Entscheidung hin oder her. Ich habe auch absolut kein Problem damit, wenn man sachlich über die Entscheidung diskutiert. Das ist kein Thema. Man kann gerne sagen, das Handspiel von Hummels in dem Moment sehe ich nicht so, weil. So. Aber man muss halt nicht gegen die Person Felix Zweier gehen. Und das ist vielleicht auch, da ist es vielleicht es auch wert, mal einen Blick in andere Sportarten zu werfen. Philipp, du hast ja zum Beispiel auch Einblicke in Basketball und man hat ja auch, im Radsport gibt es das auch, aber da noch deutlich weniger. Es gibt andere Sportarten. Lustigerweise eine der brutalsten Sportarten, die es gibt, Rugby ist eine davon, da ist der Schiedsrichter heilig und da wird mit dem Schiedsrichter nicht diskutiert und wenn, dann gibt es sofort eine Strafe dafür.
Ja, also im Basketball ist es halt so, ich habe ja mal selber assistiert, ne? Also nicht als Schiedsrichter, sondern ich habe halt die Shotclock und die normale Uhr und den Punktestand und so gemacht.
So Zeitnehmertisch sozusagen.
Genau. Und da ist man halt auch so ein kleines Team, sage ich mal. Also der Schiedsrichter kommt halt immer, dann kennt man diese coolen Zeichen. Ne? Also halt, ob der dir jetzt anzeigt, ob es ein Foul war, geschubst oder so, Ellbogen. So, da spricht man sich halt untereinander ab. Und ich finde trotzdem, dass der Schiedsrichter weniger angefochten wird in seiner Meinung. Klar, es gibt die Leute, die sagen, ja, ich habe doch gar nichts gemacht. Also nee, das war ja gar nicht so.
Ich habe gar nichts gemacht.
Genau, ja. Und halt auch die Fans so, ja, was soll denn das jetzt? Das ist schon wieder ein Foul und so. Aber man zweifelt trotzdem diese Entscheidung nicht an, weil es irgendwo Hand und Fuß hat. Und man hat das auch alles gesehen, dass es halt ein Ellbogen in die Rippen war. So. Das hat man halt gesehen. Aber da ist man, glaube ich, dann halt auch näher dran, vor allem bei so kleineren Spielen, weil man sitzt halt direkt am Feld und man guckt jetzt irgendwie keine Wiederholung oder so.
Und es sind weniger Spieler auch involviert, muss man ja auch sagen.
Genau.
Also wenn, ich weiß gar nicht, wie viele Feldspieler gibt es beim Basketball? 6? Ja,
nee, es gibt 5 pro Team.
Ah, 5.
Und halt die Bank.
Ja, aber so siehst du, wenn da jetzt 10 Leute auf dem Platz stehen, ist natürlich einfacher, das auch als Fan zu überblicken, als bei 22 im Fußball.
Ja, aber da sieht man sich halt auch vor, dass man halt, keine Ahnung, nicht direkt jetzt irgendwie so ein Foul nimmt oder so. Zum Beispiel, Schiedsrichter gehen aber auch cool damit um, wenn man halt absichtlich einen Foul nimmt, weil es mit zum Spielfluss gehört, wenn man dann eine Auszeit nehmen kann oder so, bla bla bla. Aber ich
finde, das gibt's ja im Fußball auch. Also
absichtlich einen Foul nehmen?
Ja.
Ja, aber da ist es ja dann doch wegen Torverhinderung, Notbremse, ist es ja dann
nicht. Nee, also hoch. Es gibt ja nur in, wenn so direkt eine eindeutige Torchance wäre, aber es gibt so. Ja zum Beispiel auch das klassische taktische Foul am Mittelkreis, bevor ein Konter überhaupt eingeleitet werden kann. Also gibt es ja da genauso. Okay. Aber gibt es nicht im Basketball sogar, habe ich zumindest mal gehört, technische Fouls, wenn man sich zu dolle beschwert?
Ja, also es gibt Verwarnungen, es gibt technische Fouls. Bei 2 technischen Fouls kriegst du einen Platzverweis und darfst duschen gehen. Finde ich.
Also der individuelle Spieler dann.
Genau. Also.
Aber darf die Mannschaft dann auffüllen?
Das weiß ich nicht. Doch, ich glaube ja. Also ich glaube nur der Spieler ist dann halt raus. Finde ich aber gut. Hatte ich auch schon die Situation. Also da wirst du halt auch fürs Rumfluchen und so, kriegst du da halt ein technisches Foul. Du kriegst eine Verwarnung und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt irgendwann die Fouls. Finde ich angemessen. Beim Handball ist es genauso, also da ist das ja ähnlich, da gibt es ja diese 2-Minuten-Strafen. Und ich
Ja.
finde, da wird der Schiedsrichter halt auch nicht einfach umlaufen und total vollgequatscht.
Eben, also du musst dir das ja auch immer mal reinziehen. Sieht man ja im Fußball relativ oft die Bilder. Da wird eine Entscheidung gefällt und praktisch im nächsten Augenblick stehen 5, 6 Spieler einer Mannschaft eng um den Schiedsrichter, reden alle auf den einen. Und ich frage mich auch immer, was sich die Leute versprechen. Denn es ist ja noch nie vorgekommen, dass jemand einen Elfmeter zeigt, 5 Spieler reden auf den einen und dann überlegt er sich anders. Also eigentlich war es keiner.
Ja, komm, du hast mir das doch gut erklärt. Nee, dann lassen wir weiterlaufen, wa? Ja, weiß ich
Also.
nicht, verstehe ich nicht. Guck mal, wir haben ja beide mal zusammen Fußball gespielt, ne? Also ich meine,
Richtig.
das kann man jetzt nicht mit dem Profisport vergleichen, aber wir haben auf jeden Fall mal Fußball gespielt. Und da hat unser Trainer, das fand ich super, hat immer gesagt, wenn wir uns über so Entscheidungen vom Schiedsrichter aufgeregt haben, ja, komm, Ruhe jetzt. Ne? Und ich finde, das ist wichtig und das sollte man vielleicht auch halt mehr unterstützen, dass man halt diese Situation dann, dass man da halt einfach nicht weiterredet. Man hält dann einfach seinen Mund und denkt sich sein Teil. So, und es bringt ja auch nichts, dann da halt zu diskutieren. So, ich glaube, das verstehen viele auch nicht.
Eben, und das ist, glaube ich, auch gerade der Profifußball in der Verantwortung, da auch ein bisschen, jetzt nehme ich wieder das Wort Vorbildfunktion in den Mund, da auch ein bisschen als Vorbilder zu agieren. Denn egal, ob es die gerne sogenannten Kreisliga-Rambos sind oder irgendwelche 16-jährigen Jugendspieler, wo sehen die das denn alle? So. Die gucken alle Bundesliga am Samstag und sehen, wie da alle mit den Schiedsrichtern umspringen und denken, das können sie dann auf dem Kreisligaplatz auch machen. Und also man hat es öfters, dass wenn man in einer Kreisliga oder wo auch immer einen Foul nicht gibt oder gibt, egal wie rum, und dann kriegt man entgegengeworfen, letzte Woche in der Bundesliga haben sie das aber so nicht gegeben. So, da war das okay. So. Ich sag dann immer, wenn du das dann so entschieden haben willst, dann musst du eben Bundesliga spielen. So, und also das sind alles Vorbilder für diese Amateure und das ist einfach eine Verantwortung, die da, glaube ich, auch oft nicht gesehen wird. Denn man muss es jetzt mal offen sagen, Deutschland gehen die Schiedsrichter aus, es werden immer weniger. Und solche Aktionen und solche Nachhalle, auch wie das jetzt mit Felix Zweier, das animiert ja jetzt auch Leute nicht gerade dazu, einen Schiedsrichterschein zu machen. Wenn du siehst, da wirst du jede Woche angefeindet, bedroht, beleidigt. Und das geht halt einfach nicht. Das ist eine Kultur, die sich im Fußball meiner Meinung nach auch wirklich radikal verändern muss. Also ich habe es eben schon mal angesprochen, das habe ich aus dem Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Mensch Schiri von Schiri.de und das Örtliche. Da werden Bundesliga-Schiedsrichter auch interviewt. Unter anderem gibt es auch eine Folge mit Felix Zweier, der nun gerade das selber erzählt hat. Das ist ein bisschen Ironie des Schicksals. Im Rugby ist es zum Beispiel so: da ist der Schiedsrichter, wie gesagt, heilig. Da wird nicht mit dem gesprochen während des Spiels. Sonst gibt es direkt Strafen. Auch ohne Verwarnung, ohne irgendwas. Dafür gibt es da den Brauch bei internationalen Spielen und das finde ich etwas, was eigentlich eine total tolle Idee ist. Da setzen sich nach dem Spiel Schiedsrichter und beide Mannschaften zusammen hin und essen zusammen und dann gibt es sozusagen Frage-Antwort-Runde. Also dann kann man nach dem Spiel, wenn alles also nicht mehr hochkocht, kann man sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Strafen genau beim Rugby heißen, aber wenn das jetzt übertragen, sagen würde es auf dem Fußball, der Elfmeter in der 85. so habe ich nicht so gesehen, warum hast du das so entschieden?
Ja, die Frage ist halt, inwiefern das hier halt in Deutschland so möglich ist. Also ich meine, man hat die internationalen Top-Clubs, die halt, wo halt auch nicht Deutsch gesprochen wird, sondern halt auch einfach Englisch, weil es so viele internationale Spieler gibt. Aber was ich gut fände, oder was man halt auch anbringen könnte, ist halt einfach, dass man dieses im Reglement festlegt, dass halt so Diskussionen mit dem Schiedsrichter oder dieser Kreis, der um ihn gebildet wird, dass sowas halt einfach viel stärker geahndet wird, ne? wo dann halt einfach gesagt wird, ja komm, wenn du diskutierst, dann kriegst du halt eine Karte, so ganz einfach. Und dann.
Man könnte auf jeden Fall einfach eine Regel ins Regelbuch schreiben, diskutieren mit dem Schiedsrichter, ohne Diskussion gelb.
Ja,
So. Und dann nimmt man auch die Verantwortung vom Schiedsrichter runter. Weil dann ist es nicht mehr, jetzt, ich kann ja jetzt auch jemandem für Meckern gelb geben. Aber das eben nicht fest reglementiert, das ist so ein fließendes Ding, wann ist mir das zu viel? Und wenn du sagst, jede Diskussion, jedes Anlaufen, jedes Anbrüllen direkt gelb, dann nimmst du auch den Schiedsrichter in dem Moment aus der Verantwortung und damit auch aus der Schusslinie, weil der immer sagen kann, Hände hoch, es ist die Regel, ich kann nichts dagegen tun. So, es ist dein Ding, dass du das hier gemacht hast. Und dann kommen auch die Leute immer mit Emotionen, aber was teilweise auf Fußballplätzen passiert, das hat auch nichts mehr mit Emotionen zu tun. So, also ich habe auch kein Problem damit, wenn einer mal kurz irgendwie einen Brüller ablässt und sich kurz aufregt über eine Situation. Aber dann dieses langwierige Rumdiskutiere, das muss auch alles nicht sein. Und gerade auf den Amateurplätzen ist nämlich da, wo dann die Probleme sind, weil da kommen die Leute nämlich auch nicht wieder runter. Und also wie du sagst, da könnte es, und ich würde es sehr befürworten, eine deutliche Verschärfung der Regeln geben. Und gerade, selbst wenn man das nur mal eine Saison als Anweisung an die Schiedsrichter im Profifußball durchsetzt und sagt, ihr macht jetzt mal eine Saison für jede Diskussion direkt gelbe Karte. Was meinst du, wie schnell sich die Leute ändern würden?
Ja, es werden halt einfach nicht so richtig Konsequenzen aufgezeigt und das ist das, was fehlt. Und wenn du halt keine richtigen Regeln und keine Konsequenzen hast, dann warum sollte man sich dran halten, ne? Das ist halt leider
Eben.
einfach Natur und das ist halt einfach so, so wie es halt in der Gesellschaft gehandhabt wird. Ja. Und
Es
da,
ist
also ich
also
die
an der
Frage,
Stelle vielleicht,
sorry.
ja. Sag du.
Die Frage ist halt, an wen man sich da wenden muss und wer da halt wirklich ein Machtwort sprechen muss, damit sowas eingeführt wird. Halt
Na, der DFB.
der DFB, ja, aber ich weiß nicht, wie da halt diese Sachen so behandelt werden, aber.
Also, ich sag's ganz einfach mal so: Nachdem er wegen seines Alters seine Karriere beenden musste, hat Manuel Gräfe einen, glaube ich, leider viel zu passenden Satz über den Deutschen Fußballbund gesagt. Er hat nämlich gesagt: In diesem Verband ändern Argumente nichts, nur Richter und die Steuerfahndung.
Okay.
Und das ist, glaube ich, leider wahr. Der DFB könnte auch jetzt in diesem Fall, im Fall Zweier, seine Schiedsrichter viel mehr schützen. Es hat nicht ein Statement gegeben, wo sich der DFB schützend vor diesen Schiedsrichter gestellt hat. Da war einfach Funkstille. So. Also, das ist auch vom Verbandseite her. Das hat Baba Grafati, der ja selber sehr unterm Druck vom DFB gelitten hat, bis zu seinem Suizidversuch sogar. Man hat es damals, glaube ich, auch in den Medien mitbekommen. Hat gesagt, die DFB sagt immer, sie wollen die Schiedsrichter schützen, aber in so einer Situation sind sie nicht da. Und das ist eben vielleicht auch eine Frage, wo sich Verbandsstrukturen ändern müssen. Die wurden ja auch, wie gesagt, von Manuel Gräfe stark kritisiert. Da ging es auch um Beobachtungswesen und wie die Schiedsrichter da bewertet werden, wer aufsteigt und wer nicht. Und das ist einfach die Frage, ich glaube insgesamt, nicht nur was die Schiedsrichterwesen angeht, muss im DFB sich sehr, sehr viel verändern. Also, da gibt es so viele Geschichten. Ich könnte noch drei Podcast-Folgen jetzt, glaube ich, hinterher aufnehmen über Sachen, die beim DFB schieflaufen. Wenn du dir überlegst, wie der Videoassistent eingeführt wurde, was das für ein Chaos war. Und das hilft auch alles, diese ganzen Verbandsspielereien, hilft alles den Leuten am Ende auf dem Platz nicht. Egal, ob das im Amateursport ist oder im Profifußball. Und egal, ob sie Spieler sind oder ob sie Schiedsrichter sind. Das macht es für alle nicht einfacher. Und deswegen ist da, glaube ich, dieser Verband als Kopf der ganzen Sache vielleicht der Ort, wo am ehesten sich mal was ändern sollte. Damit der Blick auf die Uhr. Es ist,
Ja.
glaube ich, schon wieder so weit, dass wir zum Ende kommen müssen.
Leider ja, aber in der Turbulenz vergisst man dann halt auch die Zeit wieder. Gut, ich würde sagen, ich bin ja immer als Erster dran. Von meiner Seite war es das. Vincent ist noch nicht ganz fertig. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich verabschiede finde es toll, wenn ihr bis hierhin gehört habt, denn das zeigt von Interesse. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis dann.
Jo, damit jetzt auch nochmal von mir. Das war's nämlich mit dieser Folge von Alp, die Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium, auch wenn es diesmal weder was mit Radsport noch mit Studium zu tun hatte. Mal eine etwas andere Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, zu diesem Thema, teilt sie uns gerne, gerne mit. Gerade hier sind wir absolut interessiert daran, mit euch da vielleicht auch drüber zu diskutieren. Also immer her damit. Wie könnt ihr uns denn kontaktieren? Das ist ganz einfach. Ihr schaut in die Beschreibung dieser Folge auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, wo auch immer ihr uns zuhört. Da findet ihr einmal unsere beiden Instagram-Namen. Schreibt uns gerne eine Direktnachricht. Wir werden auch versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Oder ihr findet da einen Link, da könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen und uns alles, was euch auf dem Herzen liegt, einfach mal da aufnehmen. Wir können euch entweder direkt in den Podcast reinschneiden oder uns das einfach nur anhören, wie ihr das gerne möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Interaktion mit euch. Immer, immer gerne her damit. Andernfalls war es das mit dieser Folge Alp die Stress. Ich hoffe, es hat euch trotz des anderen Themas gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ihr wissen wollt, wann genau die nächste Folge kommt. Wir haben es angesprochen, Regelmäßigkeit ist gerade nicht so unsere Stärke. Deswegen schaut immer auf unseren Social Medias vorbei. Wir teilen da auf jeden Fall, sobald die nächste Folge kommt. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.